Fokus Nachhaltigkeit. Das neue Reporting stellt die Unternehmen vor große Herausforderungen. Fit für die Nachhaltigkeit. Der Podcast des Instituts der Wirtschaftsprüfer begleitet Sie durch den Dschungel der Regelungen. Hier teilen Expertinnen und Experten aus der Wirtschaftsprüfung ihr Wissen. Freuen Sie sich auf zwei spannende Folgen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen bei Fit für die Nachhaltigkeit, dem Auftakt zur zweiten Staffel unserer Podcast-Reihe. Die erste Podcast-Staffel zum Thema EU-Taxonomie ist abgeschlossen. Und mit dieser Folge startet die zweite Staffel zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der CSRD. Dabei liegt der Fokus besonders auf verschiedenen Aspekten der ESRS. Heute begrüßen wir Professor Bernd Stiebi, Technical Director Financial Sustainability Reporting beim IDW. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den neuen Berichtsanforderungen. In dieser Folge unseres Podcasts widmen wir uns dem Handlungsbedarf nach der CSRD und der Cross-Cutting ESRS. Unser Fokus liegt auf der Bedeutung dieser Entwicklung für Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer. Wir gehen der Frage nach, was diese Änderungen konkret bedeuten und wie sie sich bestmöglich auf die praktische Umsetzung einstellen können. Mein Name ist Holger Extanbrink, ich leite die Kommunikation im IDW und freue mich, Sie durch dieses Gespräch zu führen. Lieber Bernd, bevor wir auf die neuen Anforderungen eingehen, wie bewertest du die aktuellen Entwicklungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Bezug auf die neuen ESRS?
Ja, das ist, glaube ich, in der Tat nochmal hilfreich, das Ganze generell einzuordnen. Ich glaube, wir können schon festhalten, dass diese ESRS jetzt ein ganz wesentlicher Schritt sind für mehr Transparenz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Erstmals gibt es eben auch detaillierte Vorgaben, die eben in diesen ESRS entsprechend enthalten sind. Wir müssen konstatieren, klar, dass wir hier auch einen erhöhten Berichtsaufwand haben werden. Und die große Herausforderung wird eben sein, dass wir hier eben ein angemessenes Gleichgewicht finden zwischen einer adressatenorientierten Berichterstattung, aber natürlich eben auch einer Vermeidung der Überlastung, insbesondere eben der Hersteller.
Was ist unter der CSRD zu verstehen und in welchem Zusammenhang steht sie mit der Berichterstattung nach den ESRS?
Ja, Holger, das ist, glaube ich, in der Tat wichtig, am Anfang hier nochmal zu differenzieren. Das sind nämlich in der europäischen Rechtsordnung zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die CSRD ist eine Richtlinie, die eben auch in das deutsche Recht transformiert werden muss. Zum Zeitpunkt, wo wir hier sprechen, liegt der Referentenentwurf bereits vor. Wie es dann bei der Ausstrahlung aussieht, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen, wie weit das Gesetzgebungsverfahren dann fortgeschritten ist. Hier kann ich nur empfehlen, sich dann entsprechend auch auf unserer Homepage zu informieren. Diese Richtlinie schafft im Grunde genommen das Fundament mit dem Ziel eben, die Transparenz, die Vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung entsprechend zu erhöhen. Die Vorgaben sind aber eher allgemein gehalten. Und diese ESRS, die eben nicht in Form einer Richtlinie, sondern in Form von sogenannten Delegated Acts von der Europäischen Kommission erlassen werden, die sollen eben diesen allgemeinen Berichtsrahmen entsprechend konkretisieren und ausfüllen und werden natürlich dann auch im Kern das sein, mit dem wir uns beschäftigen müssen und die eben im Grunde dann auch die Grundlage für die weiteren Podcasts in dieser Staffel bieten.
Okay, lass uns da mal konkret reingucken. Was sind denn die Hauptziele dieser sogenannten Cross-Cutting-ESRS, also diesen Querschnittsstandards, und welche Rolle spielen die dann im Kontext zu den übrigen Standards?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich hole mal kurz ein bisschen aus der Finanzberichterstattung kommend. Das werden viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch. Und da sind wir ja gewohnt mit, ich sag mal, Frameworks aus dem Bereich der IFRS, aber eben auch einem GUB-System, um die handelsrechtliche Rechnungslegung zu erwähnen, umzugehen. Also etwas, was quasi eine systematische, konzeptionelle Basis für die Anwendung der Detailregelungen schafft. Und das beobachten hier wir eben auch. Das heißt, diese beiden übergreifenden Standards, Querschnittsstandards, wie man sie ja auch vielleicht übersetzen kann, schaffen eben ein Fundament, wo dann hinterher eben die einzelnen E-, S- und G-Standards, also sprich die 10 anderen Standards, dann drauf aufbauen können. Stichwort oder wesentliches Stichwort ist sicherlich die Sicherung der Konsistenz im Sinne auch von Vergleichbarkeit, Verständlichkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Bernd, lass uns genauer in die ESRS gucken. Welche Inhalte sind denn von dem ESRS 1 genau abgedeckt?
Ja, zunächst mal, ich habe ja schon gesagt, hier handelt es sich um einen Basisstandard. Werden hier Prinzipien genannt, die die Informationsqualität der Berichterstattung sicherstellen sollen. Die kennen viele auch von der Finanzberichterstattung. Das sind Stichworte wie Relevanz, wahrheitsgetreue Darstellung, Vergleichbarkeit, Überprüfbarkeit oder eben auch die Verständlichkeit der Informationen. Dann wird hier das, ich glaube, ja vielen bereits bekannte Konzept der doppelten Wesentlichkeit verankert, also die Auswahl der einzelnen Informationen danach, ob sie sowohl für die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, aber eben auch die Umwelt des Unternehmens, diese sogenannte Impact-Wesentlichkeit, letztendlich von Bedeutung sind. Ein wichtiges Thema, dem wir uns auch in einem spezifischen Podcast im Rahmen dieser Staffel widmen werden. Dann finden wir hier Ausführungen zur Berichtsgrenze, also welche Einheit eigentlich einbezogen werden soll in die Berichterstattung. Das ist zunächst mal der Kreis von Unternehmen, wie wir ihn auch aus der normalen Finanzberichterstattung kennen, aber eben auch unter Einbeziehung der vorgelagerten und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Hier erkennt man also den Ansatz einer integrativen, ganzheitlichen Darstellung der ökologischen, sozialen Auswirkungen auf das Unternehmen bzw. seine Umwelt. Das ist nicht ganz trivial. Dazu haben wir einige Anfragen auch bereits in der Diskussion, denen wir uns im Rahmen der Modulverlautbarung widmen werden. Dann finden wir Ausführungen im Standard zum Zeithorizont mit unterschiedlichen kurz-, mittel- und langfristigen Informationen. Wir finden etwas zur Aufbereitung und Darstellung und eben letztendlich auch zum Aufbau einer Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. einer möglichen Verknüpfung mit anderen Berichterstattungselementen.
Okay, lass uns den letzten Punkt nochmal aufgreifen. Wie soll das denn passieren? Wie wird das denn verknüpft mit anderen Teilen der Berichterstattung? Kannst du das nochmal kurz erläutern?
Ja, das mache ich gerne. Zunächst mal ist es so, dass wir ja die Verankerung der Nachhaltigkeitsberichterstattung im Lagerbericht haben, also damit natürlich schon vom Ansatz her ein integrativer Gedanke eigentlich gelegt worden ist, so will ich das mal formulieren. Und es ist eben auch möglich und wird eben speziell auch in diesem Standard adressiert, dass wir hier eben mit Querverweisen arbeiten, auch auf die Finanzberichterstattung, was, glaube ich, nochmal einmal mehr deutlich macht, dass wir hier nicht zwei, ich sag mal, quasi esoterisch nebeneinander stehende Säulen der Berichterstattung haben, sondern es eben in der Tat zahlreiche Schnittstellen und Verknüpfungen gibt und eben vom Ansatz her eben durchaus der integrative Gedanke verfolgt. Dann gibt es noch Ausführungen zur Angabe von Vergleichsinformationen, zum Umgang mit Schätzunsicherheiten, mit entsprechenden Offenlegungsverpflichtungen. Wir haben sowas wie eine Nachtragsberichterstattung, auch das kennen wir aus der Finanzberichterstattung, das heißt Erkenntnisse nach dem Stichtag der Berichterstattung sind eben gleichwohl dann soweit wesentlich für die Adressaten aufzunehmen. Wir haben den Gedanken der Stetigkeit, das heißt also keine unnötigen Brüche in der Rechnungslegung, die Vergleichbarkeit zu sichern. Wir haben Ausführungen zur Fehlerkorrektur, die wir auch aus der Finanzberichterstattung kennen, die natürlich ganz anders gehalten sind, weil wir es hier ja nicht mit Finanzinformationen zu tun haben, die auch, ich sag mal, im Sinne von Eröffnungsbilanz und dann der darauf aufsetzenden Rechnungslegung miteinander verbunden sind. Das läuft schon ein bisschen anders, aber die Kernausführungen dazu gibt es.
Okay, gut, nun haben wir schon den SRS1 beleuchtet. Lass uns zu dem zweiten Querschnittstandard gehen, den SRS2. Was regelt der denn dann, Bernd?
Ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Grundsatzstandard, aber das ist auch ein Themengebiet, was da angesprochen wird, was bewusst vor die Klammer gezogen wird. Aber hier geht es jetzt eben tatsächlich auch schon um konkretere Berichtserfordernisse, die eben dann die Grundlage schaffen für die themenspezifischen Standards. Da ist eine ganze Menge jetzt drin. Ich will einfach nur mal die Themenbereiche hier kurz antippen. Es geht um den Bereich Governance. Hier muss ich zum Beispiel berichten über die Strukturen, Prozesse der Nachhaltigkeitsberichterstattung, die Verantwortlichkeiten der Unternehmensorgane, Stichwort zum Beispiel auch Einbeziehung von Nachhaltigkeitsaspekten in die Vergütung des Managements, Risikomanagement, interne Kontrollen, das wir hier zu nennen. Zum Zweiten haben wir Berichtsvorgaben zur Strategie, also inwieweit beziehe ich Nachhaltigkeit in die langfristige unternehmerische strategische Ausrichtung ein? Was bedeutet das für mögliche Anpassungen an meinem Geschäftsmodell? Welche Konsequenzen hat das für das Management von Chancen und Risiken? Das wird hier adressiert. Dann müssen wir Angaben machen zum Management der sogenannten Auswirkungen, Risiken und Chancen. Hier geht es darum, dass wir zum Beispiel Aussagen treffen zur Wirksamkeit von Prozessen im Nachhaltigkeitskontext, dass wir Angaben machen, wie das Verfahren zur Bewertung der Wesentlichkeit, der doppelten Wesentlichkeit ausgestaltet ist. Und als letztes dann sind hier Vorgaben enthalten zu sogenannten Kennzahlen und Zielen, also wie das Unternehmen zum Beispiel spezifische messbare Nachhaltigkeitsziele vorgibt, welche Indikatoren dafür herangezogen werden können, wie man Fortschritte des Unternehmens bei den Nachhaltigkeitszielen entsprechend darstellen und auch transportieren kann. letztendlich verbunden dann auch mit konkreten Metriken, Kennzahlen, ne, die es eben erlauben, hier den Erfolg in Anführungszeichen auch tatsächlich zu messen.
Okay, das war schon ein ganz schönes Paket. Neben diesen übergreifenden ISS 1 und 2 gibt es aber auch noch die sogenannten Topical Standards in den ISS. In welcher Verbindung stehen die denn zu diesen Querschnittsstandards und insbesondere zu den Daten aus dem ISS 2?
Ja, gute Frage. Ich habe schon gesagt, das Ganze, was in den ersten beiden Standards, speziell eben auch jetzt hier in dem ISS 2 angesprochen wird, schafft so ein bisschen den Rahmen. Das heißt, er bringt im Grunde eine gewisse Struktur für die dann ja folgenden detaillierten, spezifischen Standards, die eben die ES und G-Themen im Detail adressieren. Im Kern geht es eben um die Sicherstellung von Konsistenz und Vergleichbarkeit über diese einzelnen themenspezifischen Standards entsprechend hinweg, eben auch im Sinne von einer ja, Integration, einer engen Verknüpfung von diesen eher allgemeinen Angaben im Hinblick dann eben auch später zu den spezifischen Angaben zu den Nachhaltigkeitsbereichen. Da geht es dann auch um die Darstellung eben auch der dahinterliegenden Managementansätze. Ein Beispiel mag vielleicht sein, dass das Ganze griffig darstellt. Wie ist zum Beispiel die Managementvergütung jetzt spezifisch mit der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen verbunden, etwa im Bereich des Klimawandels oder eben der Erreichung eines spezifischen CO2-Footprints?
Ah, interessant. Okay. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann bilden ISS 1 und ISS 2 den grundlegenden Rahmen der Berichtsanforderungen. Die werden dann wieder ergänzt durch spezifische ISS und das gucken wir uns dann in den nächsten Podcast-Folgen an. Heute würde mich aber noch interessieren, Bernd, welche konkreten Schritte können die Unternehmen denn gehen, um sich auf die Implementierung der ISS vorzubereiten und welche Maßnahmen gelten denn hier als besonders erfolgversprechend?
Ja, das ist auch ein wichtiges Thema und du hast recht mit der Frage, das jetzt auch so ein bisschen an den Anfang zu stellen, unserer weiteren Folgen jetzt gerade auch in dieser Staffel. Ich glaube, zunächst mal gilt es, sich ein grundlegendes Verständnis von den ESRSen zu erarbeiten, die ja nun eine ganze Reihe von Informationspunkten letztendlich festlegen. Das muss natürlich dann runtergebrochen werden auf die spezifischen Anforderungen, die das Unternehmen hat. Und ein ganz wichtiger Punkt wird natürlich dann diese Wesentlichkeitsanalyse sein. Ich kann nur nochmal auf den spezifischen Podcast dazu entsprechend verweisen. Ganz wichtig ist natürlich, das Ganze bedarf der Etablierung entsprechender Reporting-Prozesse im Unternehmen und damit verbunden sind natürlich auch, weil viele ja, Informationspflichten kann man eigentlich nur dann nachkommen, wenn man auch über entsprechende Daten, externe Daten verfügt und wie man diese entsprechend überhaupt erlangen kann, wie man die dann managen kann, integrieren kann, einspeisen. Die Prozesse ist sicherlich auch ein ganz wesentliches Thema und über allem schwebt, das wissen wir Wirtschaftsprüfer, natürlich auch der notwendige Know-how-Aufbau in den jeweiligen Einheiten.
Gutes Stichwort, Wirtschaftsprüfer. Wir haben jetzt gesprochen über die Anforderungen der Standards selber. Wir haben gesprochen darüber, was die Unternehmen tun können. Lass uns mal auf die Rolle der Wirtschaftsprüfer selber gucken. Wie können die ihre Mandanten denn bei der Implementierung der ISS-Standards gut unterstützen?
Ja, Wirtschaftsprüfer sind hier ja in zwei Rollen unterwegs. Einmal eben als Prüfer der Berichterstattung, aber eben auch als Berater, beides zusammen, klar. Brauche ich nicht besonders festzuhalten, geht natürlich nicht. Wenn ich jetzt mal durch die Beratungsbrille jetzt hier schaue, sind Wirtschaftsprüfer natürlich dazu berufen, erstmal zu helfen bei der Bestandsaufnahme. Das hatte ich ja vorhin auch schon als einen der ersten Schritte angedeutet. Dann der Identifikation von Lücken in meinem bisherigen Berichtsportfolio. Wirtschaftsprüfer können helfen beim Aufstellen, Durchführen von Schulungen für das Management und die Mitarbeiter. Insgesamt also auch einen Beitrag leisten, um ein vertieftes Verständnis in den Unternehmen für die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erlangen. Dann sicherlich auch helfen bei der Umsetzung, bei der Etablierung, gerade auch eben der Umsetzung in den entsprechenden Prozessen des Unternehmens. Und damit ist natürlich eng verbunden auch nochmal Hilfestellung bei der Ermittlung von notwendigen Daten, Analyse von der Möglichkeit, auf Datenbanken zurückzugreifen, die dann spezifisch sozusagen runterzubrechen auf die Notwendigkeit des Unternehmens und eben auch in die Prozesse zu integrieren. Und ja, last but not least, wir wissen, diese neue Berichterstattung unterliegt eben auch einer externen Prüfungspflicht und prüfungspflichtige Unternehmen müssen natürlich dann Prüfungsbereitschaft herstellen. Und das ist natürlich auch ein Ziel einer solchen Übung.
Okay. Ja, lass uns hier mal einen Punkt machen für heute. Bernd, vielen Dank für diese Informationen zu den neuen Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ich glaube, das war schon ziemlich aufschlussreich. Und wir haben einen guten Einblick in den Handlungsbedarf nach der CSRD und dem übergreifenden ESRS geben können. Wir haben ziemlich viel erfahren, wie diese neuen Standards die Nachhaltigkeitsberichterstattung verändern und welche Maßnahmen Unternehmen, aber auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften selber ergreifen sollten, um sie effektiv umzusetzen. Es sollte aber auch klar geworden sein, dass eine gründliche Vorbereitung und Anpassung der Prozesse entscheidend sein wird, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Denn nur so wird dann ein Mehrwert für Transparenz und auch mehr Verantwortlichkeit geschaffen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass diese Einblicke in die Nachhaltigkeitsberichterstattung wieder ihr Interesse gefunden haben. Und Sie freuen sich genauso wie ich auf die neuen kommenden Episoden. Und für alle, die tiefer in das Thema einsteigen wollen, empfehle ich wärmstens die Themenseite Nachhaltigkeit auf der IDB-Webseite und insbesondere auch im Mitgliederbereich. Dort finden Sie eine Fülle an Materialien und Unterstützungsmöglichkeiten. Besonders unser ESG-Navigator bietet einen ziemlich guten Startpunkt für viele Recherchen und vor allen Dingen, um sich die vielfältigen Regelwerke gut zu erschließen. Für heute sage ich vielen Dank nochmal an dich, Bernd. Danke fürs Zuhören. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ich sage Tschüss und vor allen Dingen bleiben Sie nachhaltig.
Das war der erste Part dieser Folge. Bleiben Sie dran. Nun folgt ein weiteres spannendes Thema.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der IDB-Podcast-Reihe Fit für die Nachhaltigkeit. Heute darf ich Stefanie Jordan begrüßen. Frau Jordan leitet die ESG-Gruppe im Department of Professional Practice, der Fachabteilung von KPMG Audit. Und wir wollen uns heute in dieser Folge dem Thema Wesentlichkeitsanalyse nach den European Sustainability Reporting Standards, kurz ESRS, widmen. Unser Fokus liegt dabei auch auf den Herausforderungen, die sogenannte doppelte Wesentlichkeit mit sich bringt. Wir möchten beleuchten, wie Unternehmen soziale und ökologische Auswirkungen bewerten und in ihre Geschäftsmodelle integrieren können. Und dabei möchten wir auch auf mögliche Schwierigkeiten bzw. Herausforderungen bei der Umsetzung und auch bei der Prüfung dieser Analysen eingehen. Mein Name ist Valerie Bachter. Ich darf Sie heute etwas durch dieses Gespräch führen bzw. die Fragen an unsere Expertin richten. Hallo Frau Jordan, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein, mit Ihnen über das Thema zu sprechen.
Frau Jordan, können Sie vielleicht eingangs einmal erklären, was eine Wesentlichkeitsanalyse im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung eigentlich ist und warum diese benötigt wird?
Ja, sehr gerne. Das ist eine wichtige Frage, weil sich insbesondere viele von denen, die sich bisher eher an der Finanzberichterstattung getummelt haben, mit dem Begriff Wesentlichkeitsanalyse zu Beginn etwas schwer tun. Wesentlichkeit und Konzept kennen wir in der Finanzberichterstattung natürlich auch, aber in der Nachhaltigkeitsberichterstattung spielt die Wesentlichkeitsanalyse einfach nochmal eine ganz besondere Rolle. Warum ist das so? Im Prinzip geht es erstmal darum, festzulegen, über welche Inhalte in der Nachhaltigkeitsberichterstattung überhaupt zu berichten ist. Das heißt, die Wesentlichkeitsanalyse ist der eigentlichen Berichterstattung und Erhebung der Daten vorgeschaltet. Die ESRS legen nämlich keinen Mindestumfang fest, über den jedes Unternehmen, egal aus welcher Branche es kommt, aus welchen Ländern es kommt, berichten muss, sondern berichtet werden soll eben nur über die Themen, die tatsächlich wesentlich sind. Ja, damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass Nachhaltigkeit eben nicht für jedes Unternehmen gleich ist, sondern dass Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen kommen, aus unterschiedlichen Sektoren, aus unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen.
Es geht also darum, wie Sie gesagt haben, wesentliche von nicht wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekten zu trennen. Sie haben ja auch gesagt, also Grundsatz der Wesentlichkeit dürfte Wirtschaftsprüfern aus der finanziellen Berichterstattung nicht fremd sein. Im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung hört man jetzt den Begriff doppelte Wesentlichkeit. Was steckt denn hinter diesem Begriff?
Das Konzept der doppelten Wesentlichkeit, es kennt zwei Perspektiven. Es gibt zum einen die sogenannte Financial Materiality oder finanzielle Wesentlichkeit. Das ist uns gar nicht so fremd. Das kennen wir im Prinzip auch schon aus der Lageberichterstattung, aus der Chancen- und Risikoberichterstattung. Es geht nämlich genau darum, Chancen und Risiken, die sich aus Nachhaltigkeitsaspekten ergeben können, die sich in finanziellen Effekten niederschlagen können, heute oder über die Zeit, zu identifizieren und über diese zu berichten. Auf der anderen Seite gibt es aber noch eine zweite Perspektive. Das ist dann die sogenannte Inside-Out-Perspektive oder auch Impact-Materiality genannt. Hier geht es darum, dass ein Unternehmen sich Gedanken darüber macht, welche Auswirkungen mit seiner Tätigkeit auf die Umwelt und die Menschen und sein Umfeld eben entstehen können. Ja, beide Aspekte sind wichtig, um ein umfassendes Bild der Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens zu geben. Und es soll letztendlich sicherstellen, dass Unternehmen sowohl die gesellschaftliche Verantwortung eben als auch die finanziellen Implikationen ihrer Nachhaltigkeitspraktiken in den Berichten adressieren.
Vielen Dank. Jetzt haben wir erfahren, was eine Wesentlichkeitsanalyse ist oder was es mit der sogenannten doppelten Wesentlichkeit auf sich hat. Welche Schritte sind denn nun im Einzelnen bei einer solchen Wesentlichkeitsanalyse zu durchlaufen?
Ja, die ESES, die geben eine Reihe von Aspekten vor, was ein Unternehmen bei der Durchführung der Wesentlichkeitsanalyse berücksichtigen muss. Es gibt aber keine genauen Vorschriften, wie ein Unternehmen dann diese Aspekte zu implementieren hat. Das heißt, es gibt dort einen gewissen Implementierungsspielraum, aber es bietet sich an, hier strukturiert vorzugehen und da bieten sich drei Schritte letztendlich an. Im ersten Schritt geht es darum, eine Kontextanalyse durchzuführen, sich also noch einmal zusammenzufassen, in welchem Geschäftsmodell das Unternehmen unterwegs ist, in welchen Branchen, in welchen Ländern, in welchem regulatorischen Umfeld, was dort für Veränderungen eben auch zu erwarten sind und ganz wichtig auch, was die Wertschöpfungsketten des Unternehmens sind. Wichtig ist hier auch, dass man sich Gedanken macht, wer die betroffenen Stakeholder sind. Wir sind ja insbesondere bei der Inside-Out-Perspektive auch unterwegs. Das heißt, es geht darum zu beleuchten, welche Auswirkungen des Unternehmens auf die betroffenen Stakeholder eben hat. Und da ist es ganz wichtig, eben sich erstmal darüber im Klaren zu sein, wer diese betroffenen Stakeholder denn überhaupt sind und wie man deren Perspektive dann auch im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse berücksichtigen kann. Aus diesen Hintergrundinformationen dann im ersten Schritt geht es darum, im zweiten Schritt eine sogenannte Longlist an Auswirkungen, Risiken und Chancen zu erstellen. Also quasi die Auswirkungen, Risiken und Chancen, die dem Grunde nach mit den Tätigkeiten und der Wertschöpfungskette des Unternehmens verbunden sind und potenziell wesentlich sind. Und im dritten Schritt geht es letztendlich darum, diese dann zu bewerten. Einmal nach der Impact Materiality und einmal nach der Financial Materiality. Die Ergebnisse sollten dann validiert werden mit internen, externen Informationen und das ganze Vorgehen soll natürlich unter Berücksichtigung grundlegender Rechnungslegungsgrundsätze, Methodenstetigkeit, Willkürfreiheit etc. erfolgen und ganz wichtig auch dokumentiert werden, damit die Schritte und Ergebnisse nachher auch vom Prüfer nachvollzogen werden können.
Und welche Nachhaltigkeitsaspekte müssen jetzt in diese Wesentlichkeitsbewertung mit einbezogen oder berücksichtigt werden?
Um ESS 1 gibt es eine Tabelle, die die sogenannten Nachhaltigkeitsaspekte, die beleuchtet werden sollen, einmal darstellt. Die gliedern sich anhand der drei Säulen der Nachhaltigkeit, E, S und G. Das heißt, es gibt Themen für im Umweltbereich, Klimawandel, Wasserverbrauch, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, Biodiversität zum Beispiel. Die gliedern sich auch nochmal weiter auf in weitere Unterthemen. Im sozialen Bereich geht es um Arbeitsbedingungen der eigenen Belegschaft, aber auch der Belegschaft in der Wertschöpfungskette. Es geht um Gleichbehandlungsthemen, es geht um betroffene Gemeinschaften und eben auch um Verbraucherschutz. Und unter G, in der G-Säule, unter Governance, dort verstecken sich eben Themen wie Unternehmensethik, Transparenz, Korruptionsbekämpfung etc. Und jeder dieser Aspekte muss also auf seine Bedeutung für das Unternehmen hin bewertet werden. Wichtig ist hierbei aber auch noch, dass diese Liste in den ESSen zwar schon relativ umfangreich ist und eine Idee geben soll, was also berücksichtigt werden soll, sie ist aber dennoch nicht abschließend. Das heißt, darüber hinaus ist ein Unternehmen auch noch verpflichtet zu beurteilen, ob es eventuell weitere unternehmensspezifische Themen gibt, die wesentlich sein können und über die dann auch verpflichtend zu berichten wäre.
Sie haben es ja jetzt schon angedeutet, diese Nachhaltigkeitsaspekte müssen im Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse dann natürlich bewertet werden. Wie erfolgt denn das? Wann ist ein Nachhaltigkeitsaspekt als wesentlich einzustufen?
Genau, wir haben vorhin ja dargestellt, wir folgen dem Prinzip oder dem Konzept der doppelten Wesentlichkeit. Das heißt, wir müssen einmal die finanzielle Wesentlichkeit und einmal die Auswirkungswesentlichkeit, ist das deutsche Wort, für die Impact Materiality bewerten. Das heißt, die Bewertung, die erfolgt getrennt, einmal für Auswirkungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite für Risiken und Chancen. Die Wesentlichkeit von Auswirkungen, die wird anhand des Schweregrads beurteilt. Wobei hier das Ausmaß einer Auswirkung, der Umfang, also wie viele davon betroffen sein können und auch die Unumkehrbarkeit den Schweregrad beeinflussen können. Wenn es sich um potenzielle Auswirkungen handelt, dann ist darüber hinaus auch die Wahrscheinlichkeit des Eintritts dieser Auswirkungen mit zu berücksichtigen. Und für die Wesentlichkeit von Risiken und Chancen, da folgt man einem ähnlichen Prinzip, wie wir es auch schon kennen aus einem klassischen Risikomanagementsystem. Es geht darum, zum einen die Eintrittswahrscheinlichkeit für die Risiken und Chancen mit einfließen zu lassen und auf der anderen Seite die Höhe des finanziellen Effekts. Zu beachten ist hier im Unterschied zu dem, was wir schon aus der Lageberichterstattung kennen, ist, dass der insbesondere der Zeithorizont einfach sehr viel weiter ist. Es geht nicht nur darum, ja, relativ kurzfristige Chancen und Risiken über den Prognosehorizont zu identifizieren, sondern es geht hier um kurz-, mittel- und langfristige Effekte.
Frau Jordan, wir haben ja zwei, dreimal das Wort Wertschöpfungskette schon genannt. Können Sie nochmal darlegen, welche Rolle die Wertschöpfungskette in der Wesentlichkeitsanalyse spielt?
Ja, sehr gerne. Das Thema Wertschöpfungskette ist ein wichtiger Punkt, der ja oft auch sehr emotional diskutiert wird, Stichwort Datenverfügbarkeit an der Stelle. Es ist aber ganz wichtig, hier auch nochmal vorzuheben, dass sowohl in der Berichterstattung als natürlich dann eben auch in der vorgelagerten Wesentlichkeitsanalyse die Wertschöpfungskette auch entsprechend zu berücksichtigen ist. Und zwar nicht nur die vorgelagerte Lieferkette, wie man Sprachgebrauch ja oft auch verwendet, sondern eben auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette. Das heißt, Wertschöpfungskette, der Begriff umfasst sowohl die vor- als auch die nachgelagerte Wertschöpfungskette. Und es geht um direkte und auch indirekte Vertragsbeziehungen. Das heißt, man kann also nicht bei seinen direkten Lieferanten oder direkten Kunden aufhören. Das hört sich jetzt erstmal sehr komplex an und viele Unternehmen nehmen dann erstmal mit, dass sie also jetzt sämtliche Akteure, indirekte Beziehungen, die sich ja dann ganz schnell exponentiell erhöhen in der Anzahl, unter die Lupe nehmen müssen. Das ist aber erstmal so nicht der Fall. Also es geht letztendlich darum, und das betonen die ESS auch nochmal explizit, dass es darum geht, die Hotspots in der Wertschöpfungskette zu identifizieren. Das heißt, man soll sich eben auf diejenigen Akteure konzentrieren und fokussieren, wo die Auswirkungen am höchsten und eben auch am wahrscheinlichsten sind. Wie macht man das? Primär Daten von diesen Akteuren, das ist das Ziel, wo man letztendlich mal hin will. Ja, wenn also alle auch entsprechend dann über ihre Nachhaltigkeitsleistungen berichten werden, dann wird die Datenverfügbarkeit natürlich über die Zeit steigen, so die Hoffnung. Gerade jetzt zu Beginn ist das natürlich noch nicht der Fall. Das heißt, auch das ist in den ESS vorgesehen, dass für den Fall man sich dann eben auf Schätzungen oder Branchendaten entsprechend zurückziehen kann. Wichtig ist aber eben hier, dass es Berichterstattungserleichterungen gibt nachher im Hinblick auf die Wertschöpfungskette, ja, in Form von Schätzungen. Und es gibt auch diesen Phase-In für die ersten 3 Jahre. Das bedeutet aber nicht, dass man in der Wesentlichkeitsanalyse das Thema Wertschöpfungskette einfach außen vor lassen kann. Also man muss sich dann anhand von Schätzungen, Branchendaten etc. an dieses Thema herantasten und eben entscheiden und beurteilen, ob die Auswirkungen, Risiken und Chancen dort wesentlich sind oder nicht.
Was würden Sie nur zusammenfassend sagen, sind die größten Herausforderungen, die mit der Wesentlichkeitsanalyse für die Praxis verbunden sind, also neben denen, die Sie jetzt gerade in Verbindung mit der Wertschöpfungskette schon genannt haben?
Ja, also es ist tatsächlich eine große Herausforderung. Das ist unbenommen so. Ja, und auch für die Unternehmen, die es schon gewohnt sind, in der Vergangenheit über Nachhaltigkeitsthemen zu berichten. Eine große Herausforderung ist sicherlich diejenige, dass die ESS keine absoluten oder expliziten Skalen und Wesentlichkeitsschwellen vorsehen. Ja, ab wann ein Aspekt nun wesentlich ist und ab wann dann quasi auch eben über diesen zu berichten ist. Das heißt, ein Unternehmen muss hier signifikant Ermessen ausüben. Der Einbezug von betroffenen Stakeholdern, der wichtig ist und auch gewünscht ist, bringt es dann auch noch mit sich, dass diese natürlich ihre subjektive Betroffenheit mit in diese Analyse mit reinbringen. Ja. Fragt man mehrere Stakeholder zu den gleichen Themen, die unterschiedlich vielleicht betroffen sind, bekommt man vielleicht auch inkonsistente Bewertungen, Antworten letztendlich zurück. Deswegen ist es ganz wichtig, dass so eine Stakeholder-Befragung zwar immer gut ist, um Input zu bekommen, aber eben nie alleine Grundlage dann für eine Wesentlichkeitsanalyse und nachher die Beurteilung ist. Die Gesamtverantwortung bleibt halt immer beim aufstellenden Unternehmen. Ja, und diese Befragungen sollten dann eben zusätzlich durch Informationen, Daten etc. unterlegt und untermauert werden. Eine weitere Herausforderung, die sich auch stellt, die wir sehen in der Praxis und insbesondere für große Konzerne, die unterschiedlichen Branchen angehören, die viele Töchter haben an unterschiedlichen Standorten etc., wo eben diese Auswirkungen und Risiken und Chancen sehr heterogen sind. Das dann nachher zu verdichten, um dann die Konzerninhalte angemessen zu identifizieren und über diese zu berichten, ist auch nochmal eine große Herausforderung. Auch hier viele Ermessensspielräume insgesamt und deren Ausübung ganz wichtig eben hier auch dokumentiert werden muss, damit wir es als Prüfer dann entsprechend auch nachvollziehen können.
Da werden also durchaus einige Herausforderungen auf die Unternehmen und auch auf deren Berater und Prüfer zukommen. Damit wollen wir jetzt den Podcast natürlich nicht beenden und die Zuhörer und Zuhörerinnen damit alleine lassen. Daher, Frau Jordan, meine abschließende Frage an Sie. Welche Guidance oder anderen Hilfsmittel können wir den Unternehmen und den Prüfern dann jetzt mit an die Hand geben?
Ja, es gibt zum einen die FBAC Implementation Guidance, die FBAC, die ja die Standards letztendlich entworfen hat und dann an die Kommission übergeben hatte. Die hatte den Auftrag bekommen, noch einmal mehr Guidance zu geben im Hinblick auch auf die Wesentlichkeitsanalyse. Und die ist momentan gerade noch im Entwurf erschienen, wird in Kürze dann aber auch final zur Verfügung stehen. Und dort gibt es nochmal viele Erläuterungen, Fragen und Antworten rund um das Thema Wesentlichkeitsanalyse und auch Wertschöpfungsketten. Dann haben wir im IDW eine Modulverlautbarung zu den ESRSen im Entwurf veröffentlicht, das ist der ESRS FAP 100. Und auch dort beschäftigen sich einige Module mit dem Thema Wesentlichkeitsanalyse. Dort finden die Anwender und Prüfer, Berater auch nochmal einige Aspekte, die so noch nicht in der FBAC Implementation Guidance enthalten sind oder die diese entsprechend ergänzen. Das auf der methodologischen Seite an Hilfsmitteln. Wie kommen die Unternehmen jetzt an die Informationen, die sie benötigen, an den Input? Ja, und da gibt es eine Vielzahl mittlerweile an auch öffentlich verfügbaren, zugänglichen Datenbanken, die Wesentlichkeitsanalyse unterstützen können. Von IPPC, von WWF oder auch Encore. Es gibt einige Tools, Datenbanken, wo umweltbezogene Impacts und auch Abhängigkeiten für einzelne Branchen und Sektoren, Länder zusammengetragen werden. Ja, und die eignen sich sehr gut als Startpunkt für die Wesentlichkeitsanalyse, aber natürlich auch eben, um dann entsprechend die Entscheidungen, die Ermessensentscheidungen noch einmal zu untermauern und ein Stück weit zu objektivieren.
Ganz herzlichen Dank, Frau Jordan, für die wirklich spannenden Insights zum Thema Wesentlichkeitsanalyse. Ich denke, dass wir in diesem Gespräch einen sehr guten Überblick über die Wesentlichkeitsanalyse und ihre Bedeutung erhalten haben und aber auch erfahren haben, welche Herausforderungen sie für Unternehmen und Prüfer mit sich bringen kann. Sie konnten aber hoffentlich auch ein paar Anregungen mitnehmen, wo Sie weitere Informationen und Unterstützung bei der Bewältigung dieser Herausforderungen finden. Und wenn diese Episode Ihr Interesse an dem Thema geweckt hat, dann empfehle ich Ihnen unbedingt, die kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe im Auge zu behalten. Und in der Zwischenzeit bietet sich die Themenseite Nachhaltigkeit auf der IDB-Webseite an, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten. Vielen Dank, dass Sie uns heute begleitet haben. Bis zum nächsten Mal. Passen Sie gut auf sich und natürlich auch auf unsere Umwelt auf.
Schön, dass Sie dabei waren. Machen Sie sich weiterhin fit für die Nachhaltigkeit und verpassen Sie keine Folge. Die Podcasts finden Sie bei Spotify und YouTube sowie bei Apple und Google Podcasts. Haben Sie Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail unter info@idw.de. Wir freuen uns über Ihre Post.